Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen heute.
Java-GAU. Die Log4Shell-Sicherheitslücke hält die IT-Welt in Atem. Strukturkrise. Ein kleines Tool löst eine Generaldebatte in der Software-Community aus. Souveränität. Eine Studie des Digital Autonomy Hubs zeigt die Erwartungen der User an Social-Media-Angebote. Und das digitale Logbuch, Log4Shell-Buch.
Normalerweise schrecken wir etwas zurück an einem Freitagnachmittag oder gar an einem Wochenende, zu sagen, Leute, ihr müsst alle in die Firmen oder in die Behörden reinkommen, um etwas zu tun. Aber am Samstag war es halt dann so weit, dass wir sagten, nein, das halten wir für so gravierend, ihr müsst sofort tätig werden, es hat keine Zeit, bis auf Montag zu warten.
So beschreibt Dirk Heger, Abteilungsleiter operative Cybersicherheit beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, warum also das BSI vor einer Woche Alarmstufe Rot ausgerufen hat. Und nicht nur bei uns in Deutschland, sondern rund um den Globus herrscht seit dieser Woche eben halt helle Aufregung und hektische Betriebsamkeit in der IT-Welt. Schuld daran ist ein kleines Softwaremodul mit dem Namen Log4j. In diesem Modul steckt, das ist eben vor einer Woche allgemein bekannt geworden, eine Sicherheitslücke und die ermöglicht es von außen übers Internet unberechtigt auf betroffene Rechner zuzugreifen. Mein Kollege Michael Gessert hat die Entwicklungen rund um diese Log4Shell-Lücke diese Woche mitverfolgt. Michael, da war ja in den vergangenen Tagen von der Sicherheitslücke des Jahrzehnts oder vom Super-GAU der Softwarebranche die Rede, zu Recht?
Ja, ich bin da mittlerweile etwas vorsichtig geworden. Wir haben in den letzten Jahren ja schon öfter erlebt, dass sich ein vermeintliches IT-Armageddon dann doch nicht als so gravierend wie zunächst befürchtet herausgestellt hat. Aber hier bei Log4Shell, da gibt es eine Reihe von Problemen, die das Ganze eben besonders heikel machen. Erstens, diese Lücke ist sehr leicht auszunutzen. Zweitens, es ist eine geradezu unübersehbare Zahl von Systemen weltweit betroffen, weil dieses Log4j so quasi ein Standard-Software-Modul ist und in unglaublich vielen Programmen verwendet wird. Und drittens, weil ich als Anwender und damit meine ich gar nicht mal mich als Privatanwender, sondern eben auch als IT-Administrator einer Firma oder Behörde, weil ich da nicht mal eben schnell ein einzelnes Update einspielen kann und dann ist wieder alles gut. Wenn dieses Log4j in einem Programm steckt, dann komme ich da von außen erstmal gar nicht ran. Das heißt, ich brauche für jedes betroffene Programm ein Update vom jeweiligen Hersteller.
Fazit, solange ich also als IT-Verantwortlicher nicht sicher bin, dass alle meine Programme, die Log4j enthalten, abgedatet sind, bin ich ziemlich gefährdet, oder?
Ja, sogar extrem gefährdet. Und jetzt kommt noch der vierte erschwerende Faktor hinzu. Ich muss als Anwender ja erst einmal wissen, welche meiner Programme überhaupt betroffen sind. Also diese Bestandsaufnahme, die ist auch noch eine Woche nach Ausrufung dieser Alarmstufe Rot in vollem Gange. Und was das Ganze endgültig auf die Spitze treibt, ich muss auch als Softwarehersteller erst einmal wissen, welche meiner Produkte überhaupt betroffen sind.
Das klingt im ersten Moment paradox, ist es aber gar nicht. Wer Software programmiert, stützt sich dabei im Regelfall eben auf die Vorarbeit auch von anderen. Man muss ja nicht für jede Standardprogrammfunktion jedes Mal das Rad komplett neu erfinden. Dafür gibt es bewährte, frei verfügbare Softwaremodule und Bibliotheken, Open Source, freier Quellcode, den Programmierer in ihre Produkte einbauen können, wie eben Log4j.
Ich habe einen Kollegen, der schon im Rahmen seiner Diplomarbeit vor fast 20 Jahren Log4j verwendet hat. Also die Bibliothek ist wirklich alt.
Sagt Dirk Heger vom BSI. Log4j steht für Log für Java. Das Softwaremodul für die äußerst beliebte betriebssystemunabhängige Programmiersprache Java hat eine auf den ersten Blick sehr simple Aufgabe. Es protokolliert Ereignisse, die beim Ablauf von Computerprogrammen geschehen. Anmeldungen, Fehlermeldungen, Statusmeldungen. Eine riesige Datenmenge, mit der Log4j sehr elegant und effizient umgehen kann. 2013 erreichte die Entwickler von Log4j ein Feature Request, ein Verbesserungsvorschlag für die beliebte bewährte Software. Ein Vorschlag, der Log4j effizienter machen sollte, nicht mehr alles aufzeichnen, sondern maßgeschneiderte Protokolle. Andreas Zeller, Informatikprofessor an der Uni Saarbrücken.
Aber dieses bei Bedarf zusammenbauen ist auch genau der Grund, warum wir eine Sicherheitslücke haben, weil da kann man eben Anweisungen geben, was genau protokolliert werden soll, mit welchen weiteren Komponenten sich die Protokollierung in Verbindung setzen soll. Und da kann man eben der Protokollierungskomponente eine andere Komponente unterschieben, deren Code sie dann ausführt. Und dieser Code kann ungefähr alles tun, was einem Computer möglich ist.
Inklusive eben dem Abgreifen von Nutzerdaten, dem Nachladen von schädlichem Softwarecode und dem Installieren von Hintertüren, die dann entweder sofort oder vielleicht auch viel später scharf geschaltet werden können. Dirk Helger vom BSI.
Dass dieses Modul etwas nachladen kann von außen, ich würde mal behaupten, dass das so ziemlich jedem Programmierer entgangen ist, der das genutzt hat. Insofern unterscheidet sich das ein bisschen von üblichen Programmierfehlern. Es ist ein Feature, was nie hätte eingebaut werden dürfen, weil es einfach die Sicherheit total aushebelt.
Möglicherweise, das ist eine Kritik, die in der Reaktion auf die Log4j-Lücke gerade aufbrandet, sind moderne Softwareinfrastrukturen einfach viel zu komplex. Andreas Zeller?
Auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass so Komponenten, auch wie Log4j, dann letzten Endes alle möglichen Features, die sich irgendjemand mal irgendwann gewünscht hat, aus welchen Gründen auch immer, in sich vereinigen und dass wir dann so eine super große eierlegende Wollmilchsau haben, was für den Programmierer erstmal schön ist, aber wo auch tatsächlich Risiken mit verbunden sind.
Für Dirk Helger vom BSI ist nicht nachvollziehbar, weshalb Softwarehersteller nicht wenigstens eine grobe Inhaltsangabe liefern können, was in ihren Programmen an übernommenen Standardkomponenten überhaupt enthalten ist.
Was wir brauchen, ist eine Inhaltsliste von der Software, die wir kaufen. Das, was bei jedem Lebensmittel draufsteht, was sind die Inhaltsstoffe, das bräuchte ich eigentlich auch bei Software. Wir müssen den Kunden dazu aufstellen, dass er halt selber mit beurteilen kann, ob er betroffen ist oder nicht.
Ja, wir haben es gerade gehört, Log4j ist eine uralte offene Standardsoftware-Bibliothek, in die offenbar 2013, wie sich jetzt zeigt, ein gravierender Fehler reingerutscht ist. Da gibt es jetzt natürlich Riesendiskussionen, ob das ein Problem ist, das irgendwie systemimmanent ist für den Umgang mit Open Source.
Ja, nach meinem Eindruck, da toben im Netz gerade regelrechte Glaubenskriege darüber. Da gibt es also das Narrativ, naja, diese Hobby-Software-Frickler, die schauen da nicht richtig drauf auf den Code. Da kann ich aber nur noch mal die Einschätzung von Professor Andreas Zeller referieren. Das war eben doch extrem schwierig, das Gefahrenpotenzial dieser 2013 da eingebauten oder reingerutschten Erweiterung richtig abzuschätzen. Und dann gibt es das Narrativ, okay, ja, die professionellen oder auch unter Umständen dann richtig gut bezahlten Softwareentwickler, die müssten doch eigentlich alle, auch die aus Open Source übernommenen Komponenten, nochmal überprüfen. Da muss ich aber auch ganz klar sagen, also das macht man bestimmt für eine Kernkraftwerksoftware, aber nicht irgendwie für eine Feld-, Wald- und Wiesensoftware. Wobei ich natürlich zugeben muss, also die Sicherheit eines IT-Systems, die hängt natürlich an der schwächsten Komponente.
Es gibt ja Forderungen, die Open-Source-Community finanziell besser zu unterstützen oder halt sicherheitskritische Softwarekomponenten auch in professionelle oder sogar staatlich unterstützte Hände zu legen.
Ja, aber auch das überzeugt mich nicht so ganz, denn auch gut bezahlte professionelle Closed-Source oder eben auch Open-Source-Programmierer, die können ja Bockmist verzapfen. Dafür gibt es ja genug Beispiele und das Open-Source-Prinzip, das bietet zumindest die Chance, auch wenn es ja hier leider nicht geklappt hat offensichtlich, dass Leute eben Softwarekomponenten überprüfen und dann Sicherheitslücken beheben.
Kommen wir zum Schluss mal zu einem Fazit. Was können, was müssen denn Anwender im Moment tun, um mit den Risiken dieser Log4Shell-Lücke überhaupt umzugehen?
Ja, es gibt mittlerweile offenbar Tools, mit denen ich dann zumindest scannen kann auf meinem System, ob Log4j überhaupt drauf ist, ob es in meinen Programmen drin ist. Dann würde ich auch diese Komponenten gegebenenfalls abschalten und auf ein Update des Herstellers warten. Eine zweite Möglichkeit wären halt Penetrationstests, also Scans von außen auf mein System. Also ich glaube, die Verantwortlichen für professionelle IT-Systeme, die werden jetzt noch ein Weilchen Überstunden schieben und was ich auch befürchte, eben für einen Teil der Infrastruktur, also IoT-Devices zum Beispiel, da wird es wahrscheinlich nie Updates geben. Da bleiben dann tatsächlich die Einfallstore offen.
Der Log4j Zero-Day-Exploit hielt diese Woche die IT-Sicherheitsszene in Atem. Darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Anbieter von Social-Media-Diensten, die stehen zurzeit ganz schön unter Druck. Von allen Seiten hagelt es ja Kritik an ihren Plattformen. Sei es, weil sie Hass und Hetze nicht in den Griff bekommen, weil sie nicht gegen die kriminelle Instrumentalisierung ihrer Dienste vorgehen oder schlichtweg wegen ihres Geschäftsmodells Service gegen Daten. Nicht nur in Deutschland fragen sich ja immer mehr Menschen, ob dieser Kuhhandel überhaupt wirklich in ihrem Sinne ist und verlangen mehr Souveränität für ihre Daten. Der Digital Autonomy Hub, ein interdisziplinäres Netzwerk von Organisationen und Forschungsinstituten aus diesem Bereich, der beschäftigt sich genau mit diesem Trend und hat eine Studie dazu vorgelegt. Die Fragestellung: Wie gelingt digitale Souveränität? Mit der Projektleiterin Elisabeth Schauermann habe ich über die Studie gesprochen.
Also wir hatten vor dem Hintergrund, dass wir als Digital Autonomy Hub uns sehr stark mit der Frage beschäftigen, wie Mensch-Technik-Interaktionssysteme, technische Lösungen Menschen dabei unterstützen können, in ihrem Alltag, in ihrer Alltagsdigitalisierung sich souverän zurechtzufinden, wollten wir in dieser Umfrage in erster Linie herausfinden, wie ordnen sich die Menschen selbst ein? Also wie stehen sie zu ihrer eigenen Alltagsdigitalisierung und welche Sorgen und Ängste haben sie da vielleicht? Vor allem in Bezug auf Daten, das ist da natürlich ein wichtiger Punkt und ein Thema, an dem sich viele Besorgnisse auch aufhängen, weil das so tief reingeht in unser Gefühl von Privatheit und Privatsphäre. Also danach haben wir gefragt nach Befürchtungen, auch nach Beweggründen, sich mit Datenschutz zu beschäftigen oder nicht zu beschäftigen. Und dann haben wir auch gefragt nach Lösungsdimensionen. Also glaubt man, dass es Gesetze braucht? Glaubt man, dass jetzt die Nutzung von technologischen Möglichkeiten und neuen Anwendungen sozusagen die Lösung ist? Wer ist verantwortlich für besseren Datenschutz? Und wie weit ist man bereit, sein eigenes Verhalten vielleicht auch zu ändern, um seine Daten besser zu schützen? Also da waren sehr viele Teilaspekte drinnen, die wir dann versucht haben einzuordnen.
Bleiben wir mal bei dem ersten Aspekt, nämlich das Gefühl, sich mit Datenschutzfragen auseinanderzusetzen. Da gibt es ja eine seltsame Schere, die man mehr oder weniger feststellen kann, nämlich dann, wenn es um staatliche Anwendungen geht, beispielsweise Corona-App war so ein Thema, dann hat man gefühlt die Meinung, dass es eine hohe Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger gibt. Auf der anderen Seite, wenn es um Angebote von Konzernen geht, wie zum Beispiel Messengern oder Social-Media-Diensten, hat man das Gefühl, dass der Datenverrat sozusagen oder der Datenverkauf gang und gäbe ist und überhaupt keine Frage ist für die Bürger. Was haben Sie da konkret rausbekommen?
Ein Aspekt ist, dass die Besorgtheit über die Datenweitergabe und Sammlung über alle Nutzergruppen sozusagen ähnlich hoch ist. Also ungefähr 3/4 der Befragten haben ein nicht weiter ausdifferenziertes, also nicht von uns weiter ausdifferenziertes Sorgegefühl, dass ihre Daten gesammelt und verarbeitet werden. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede darin, wie das wahrgenommen wird, im Hinblick auch auf öffentlichen Diskurs. Also wenn jetzt gerade in einer Corona-App-Diskussion sehr viel öffentlicher Diskurs darum entsteht, dann schaut man da auch genauer hin. Auch deshalb, weil zum Beispiel Gesundheitsdaten und Standortdaten besonders sensible Daten sind. Und ich denke, deshalb war die Aufruhr da mitunter größer. Aber ich glaube, sie war nicht so sehr anders, weil je nach eigener Informationslage und je nach digitaler Kompetenz sozusagen oder digitalem Selbstverständnis sehr viele Menschen sich auch tatsächlich über Social Media oder über andere Geräte, Smart Home, Wearables Gedanken machen und sich hier zu einem gewissen Grad ausgeliefert und überfordert fühlen in ihrem eigenen Datenschutz. Und dann muss man das auch sehr stark betrachten in einer Abgrenzung zu, okay, ich fühle mich zwar überfordert und ich kenne mich nicht so gut aus und ich kann nicht so genau durchblicken, was jetzt genau mit meinen Daten passiert, zum Beispiel bei der Nutzung eines Fitness-Trackers, aber gleichzeitig möchte ich ihn nutzen und dann kommen wir sehr schnell in eine Lage, wo Dinge genutzt werden, obwohl man vielleicht wüsste, dass es nicht so gut ist für die eigenen Daten oder man informiert sich gar nicht erst drüber, weil sich sehr viele auch nicht konsequent informieren.
Wenn es so eine hohe Unsicherheit geht, was die Nutzung der eigenen Daten angeht durch Dritte, gibt es denn auch klare Forderungen der Menschen, wie sie davor geschützt werden wollen, vor dieser Unsicherheit bzw. vor dem Datenzugriff selbst?
Aus unseren Ergebnissen, sowohl der Umfrage als auch im Austausch mit den ExpertInnen, die wir dazu befragt haben, wurde ganz klar, es gibt nicht diese eine einfache Lösung. Also sehr viele Menschen, ungefähr 80%, haben in der Umfrage gesagt, aus ihrer Sicht können nur strengere Gesetze einen besseren Schutz ihrer Daten erwirken. Und gleichzeitig haben aber auch über 60% gesagt, dass NutzerInnen selbst, also sie selbst sozusagen, verantwortlich sind. Und das ist natürlich auch alles wahr. Also es ist ein Zusammenspiel von Regulierung, von Anbieterpraxis und von Nutzerverhalten selbst. Und ich glaube, das ist auch aus unseren Ergebnissen ganz schön sichtbar geworden, dass auch Nutzerinnen jetzt nicht das eine Heilsversprechen sozusagen glauben und das ganz klar benennen, sondern dass da sehr viele unterschiedliche Aspekte zusammenspielen.
Insbesondere der Punkt, dass man sich auch selbst drum kümmern sollte, eben halt, dass die eigenen Daten nicht missbraucht werden, beziehungsweise dass der Datenschutz eingehalten wird, ist ja auch eine Frage der eigenen digitalen Kompetenz. Haben darüber die Probanden Auskunft gegeben?
Die Besorgnis über Datensammlung und Weitergabe ist über die Nutzergruppen relativ stabil. Wo es dann einen Ausreißer gab, das haben wir separat abgefragt, war das eigene Gefühl der Überforderung im Datenschutz. Und da sind besonders junge Menschen, die selbst angeben, die höchste digitale Kompetenz zu haben und die auch am meisten nutzen. Das ist die Gruppe, die von sich sagt, dass sie am meisten überfordert ist im Datenschutz. Und das fanden wir ganz spannend, weil aus meiner Sicht oft die Annahme ist, okay, Menschen mit höherer digitaler Kompetenz oder mit höherem Nutzungsverhalten sind auch souveräner oder fühlen sich da sicherer. Aber das scheint auf jeden Fall nicht der Fall zu sein.
Müsste man ja nochmal nachfragen, was denn überhaupt digitale Kompetenz in den Augen der Menschen ist. Also wo drin fühlen sie sich kompetent konkret und wo drin fühlen sie sich unkompetent?
Das auf jeden Fall. Und natürlich ist das, was wir jetzt hier abgefragt haben, eine Selbsteinschätzung. Also das muss man da natürlich mit beachten. Wir haben die Menschen befragt, aber wir haben jetzt natürlich niemanden einen Test ausfüllen lassen über ihre tatsächliche digitale Kompetenz. Und die hat natürlich auch viele verschiedene Aspekte. Also Nutzungskompetenz und Anwendungskompetenz ist natürlich nochmal etwas anderes als ein Verständnis über Datenschutz oder eine Kompetenz darin, selbst Datenschutzmaßnahmen zu ergreifen.
Aus Ihrer Studie soll ja auch hervorgehen oder eine Orientierung entstehen, wie man die digitale Autonomie der Menschen stärken kann. Was können Sie denn aus der Studie herauslesen, was wirklich nötig ist, um die digitale Autonomie der Menschen zu stärken?
Auch hier kann man ganz klar sagen, es ist auf unterschiedlichen Ebenen muss hier aktiv geworden werden. Deshalb haben wir auch eine Unterscheidung getroffen zwischen Privatheit und Datenschutz, also auf einer Strukturebene, wenn es darum geht, bestehende Datenschutzgesetze weiterzuentwickeln und auch Anbieter in eine gewisse Pflicht zu nehmen, diese rechtskonform umzusetzen und vielleicht auch noch darüber hinauszugehen. Dann geht es um Kompetenzerwerb und Kompetenzvermittlung. Und hier wurde uns klar, auch im Austausch mit den Expertinnen, dass hier unterschiedliche Gruppen sehr unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse haben. Also Kinder brauchen ein anderes herangeführt werden an Datensouveränität und informationelle Selbstbestimmung als jetzt zum Beispiel Menschen, die im Berufsleben stehen oder Menschen in nachberuflichen Lebensphasen, also ältere Menschen, die öfter offline sind und die hier ganz andere Bedarfe haben im Umgang mit diesen neuen Herausforderungen. Und dann im dritten Schritt haben wir uns angeschaut, welche technischen Möglichkeiten es gibt. Also wie man technische Systeme einerseits so gestalten könnte, dass sie mehr Transparenz und auch mehr Verständnis für das Vorgehen sozusagen bei den Menschen hervorrufen. Oder wie man Systeme entwickeln kann, die sozusagen ein Dienst sind, um andere Systeme zu verstehen. Also zum Beispiel, wenn ich mit einer Datenspende herausfinden könnte, wie meine Daten auf einer gewissen Plattform, zum Beispiel YouTube, herumgereicht werden, dann könnte das für manche Menschen zumindest eine Unterstützung dabei sein, sich souveräner zu verhalten.
Insbesondere was die technischen Entwicklungen angeht, ist es ja auch eine Frage, was eben halt die Entwicklerinnen und die Entwickler erwarten bzw. ja ermöglichen, wie sich Nutzerinnen und Nutzer ihrer Produkte souverän dann verhalten können. Das widerspricht ja oft auch den Geschäftszielen, die vielleicht die Auftraggeber haben. Gibt es da Zielkonflikte, die Sie ausmachen konnten?
Die gibt es auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Spannungsbogen, den wir uns immer wieder anschauen müssen. Auf der einen Seite war ein Ergebnis, dass viele der Befragten, also auch ungefähr 3/4 der Befragten, es begrüßen würden, wenn EntwicklerInnen Kurse in Ethik und Privatheit belegen, also ein Verständnis im Entwicklungsprozess darüber besteht, welche Folgen die eigene Technologie hat. Und dann ist natürlich nochmal eine andere Frage, welche Geschäftsmodelle wir hier betrachten. Also datenbasierte Geschäftsmodelle, das, wenn wir uns vorstellen, in der Datenökonomie ist jetzt natürlich gerade der Diskurs darüber, dass sehr viele Daten abgegriffen werden, dass Menschen durch Dark Patterns zum Beispiel bei Cookie-Bannern darauf hingeleitet werden, dass sie möglichst viele Daten freigeben, dass das quasi zum Nachteil der Nutzerinnen passiert und zum Vorteil der Unternehmen, die dann diese Daten weiterverkaufen oder weiter nutzen können. Und hier müsste man sich anschauen oder ist auf jeden Fall ein Gegenentwurf, nicht zu sagen, okay, datenbasierte Geschäftsmodelle dürfen nicht sein, sondern eher, wie muss und kann man diese gestalten, dass dieses Datenteilen auch eine autonome, reflektierte Entscheidung sein kann. Und in einem Interview mit Maria Radic, einer Expertin aus der Ökonomie, trat auf jeden Fall hervor, dass es Wettbewerbsvorteile geben kann durch faires und transparentes Management von Privatheit. Also dass es für Unternehmen auch ein Vorteil sein kann, wenn sie sich datenschutzkonform verhalten und auch transparent gegenüber Nutzerinnen agieren.
Wie gelingt individuelle digitale Souveränität? Über eine Studie sprach ich mit Elisabeth Schauermann, Projektleiterin des Digital Autonomy Hubs.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3884.
Du hast Telefon?
Klar habe ich Telefon, Dicker. Sonst könnte ich ja nicht bei dir schellen.
Schellen? Morsen würde ja auch reichen.
Morsen?
Genau so, Morsen. Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt. Geht auch über zwei Drähte.
Das war aber SOS, was du da gemorst hast, Dicker.
Siehste, ist ja auch ein Notfall. Alarmstufe Rot. SOS, Knacki. Hast du kapiert? Also könnten wir auch künftig morsen, wie früher.
Bist du bekloppt? Wie lange sollen das dauern? Alarmstufe Rot. Was sollen das?
Log4J ist gerade schuld an Alarmstufe Rot, Knacki.
Dann weg mit diesem J. Was hat der mit Norsen zu tun?
Das J. Da stellen wir uns ganz dumm.
Nein,
und...
Nein, Dicker, bitte nichts mit Dampfmaschinen. Großer schwarzer Raum mit Loch vorne und das andere kriegen wir später. Nee.
Doch, Knacki, stell dir vor, wir wären im Dampfmaschinenalter. Hätten Log4T und könnten nur morsen.
Log4T?
Nee, Log4T vor Telegram geht nicht. Ist böse. Log4M. Log4Morse. Die ganze Welt kann morsen und plötzlich macht ein gewisser Herr Reis so einen Verbesserungsvorschlag und erfindet das Telefon. Plötzlich kannst du sprechen.
Oh, sprechen? Über Kupferdraht?
Ja, sprechen. Der Herr Reis weiß aber nicht, dass das Telefon auch sowas kann. Niemand weiß das, nicht mal der Herr Reis.
Oha, und jetzt kommt doch noch was, Dicker.
Genau, plötzlich kommt raus, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Und dass es sogar so super funktioniert, dass Geheimdienste ganz verrückt danach sind. Dies hier.
Also nicht mehr dein dämliches Log4M, sondern heimlich schon Log4J.
Stimmt, aber wie kommst du da jetzt drauf? Auf Log4J, Knacki.
Mein J, Digga. J, großer schwarzer Raum mit zwei Löcher. In das eine Loch, da kommt der Dampf hinein und in das andere Loch... Das kriegen wir später. Feuerzangenbowle, Digga. Mit Log4J kämpfe ich schon lange.
Ach, jetzt gib nicht so an, Knacki, dass du das vorher schon wusstest.
Digga, bei mir auf dem Land funktioniert nur sowas. Auf Kupferdraht. Nur das andere Loch, das kriegen wir später. Vielleicht.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Der Bundesrat hat die Verordnung zur Kommunikationsüberwachung abgelehnt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Laut Plänen des ehemaligen Innenministers Horst Seehofer sollten Provider mit mehr als 100.000 registrierten Nutzern dazu verpflichtet werden, Sicherheitsbehörden technische Möglichkeiten zum Einschleusen von Staatstrojanern zur Verfügung zu stellen. Doch diesem Vorhaben hat der Bundesrat jetzt eine Absage erteilt. Die Verordnung, die noch von der alten Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde, kann somit nicht in Kraft treten. Die neue Bundesregierung wird die Pläne in dieser Form vermutlich auch nicht weiter verfolgen.
Ein neues Software-Tool hilft, Impfausweisfälschungen besser zu erkennen.
Das Programm wird in Apotheken in Deutschland seit dieser Woche für die Prüfung von Angaben in Impfausweisen eingesetzt. Als neue Funktion werden dabei auch die im Impfausweis per Aufkleber vermerkten Chargennummern von Corona-Impfdosen gecheckt. Jede Charge lässt sich über die Nummer einem bestimmten Produktionszeitraum zuordnen und verfügt damit über ein definiertes Start- und Ablaufdatum. Das neue Tool gleicht die Chargendaten aus dem Impfpass mit einer vom Paul-Ehrlich-Institut geführten Datenbank ab und überprüft so die Impfungen auf ihre Plausibilität.
Messenger-Dienste sollen verknüpfbar werden.
Nachrichten von einem Messenger-Dienst sollen künftig auch an den Dienst eines anderen Anbieters geschickt werden können. Das EU-Parlament hat mit großer Mehrheit für entsprechende Regelungen in dem von der EU geplanten Gesetz für digitale Märkte gestimmt. Große Online-Plattformen als sogenannte Gatekeeper sollen demnach per Gesetz dazu verpflichtet werden, ihre Messenger-Dienste und weitere Angebote wie Newsfeeds in sozialen Netzwerken interoperabel zu gestalten.
Eine neue Transistorbauart verringert die Leistungsaufnahme von Prozessoren.
Das neue Transistordesign trägt die Bezeichnung Vertikaltransport-Feldeffekt-Transistor, VTFET. Es wurde gemeinsam von IBM und Samsung entwickelt und könnte künftig die Leistung von Prozessoren, Grafikchips und anderen Halbleiterbauelementen deutlich verbessern. Im direkten Vergleich mit den heute in Prozessoren üblicherweise verwendeten Transistoren soll ein VTFET bei gleicher Performance nur ein Sechstel der elektrischen Energie benötigen. Bei gleicher Leistungsaufnahme wiederum soll er doppelt so schnell schalten. Beim VTFET werden Ströme nicht mehr seitlich durch ein Schaltelement geleitet, sondern vertikal. Das verbessert die elektrostatischen Eigenschaften und reduziert Stromverluste.
Twitter-Videos erhalten automatische Untertitel.
Damit will der Kurznachrichtendienst seine Plattform für gehörlose und schwerhörige Menschen zugänglicher machen. Aktuell können erst einmal nur englischsprachige Nutzer eine automatische Untertitelung einschalten. In Zukunft soll dieses Angebot aber in 30 weiteren Sprachen folgen, darunter auch Deutsch.
Bund und Länder werden das Online-Zugangsgesetz nicht fristgerecht umsetzen können.
Das Gesetz aus dem Jahr 2017 sieht eigentlich vor, dass Bund und Länder ihre Verwaltungsleistungen für Bürger digitalisieren, und zwar bis Ende 2022. Auf dem Zukunftskongress Staat und Verwaltung in der vergangenen Woche räumte Markus Richter, der IT-Beauftragte der Bundesregierung, allerdings ein, dass die Umsetzung des Gesetzes deutlich in Verzug ist.
Sternzeit, 18. Dezember. Und immer guckt der Landsat. Der Begriff Landsat hat unter Fachleuten, die sich mit der Beobachtung der Erde beschäftigen, einen geradezu magischen Klang. Seit bald 50 Jahren haben die Satelliten der Landsat-Serie die Erde im Blick. Ende September hat die NASA Landsat 9 gestartet. Er kreist nun auf einer gut 700 Kilometer hohen Bahn um die Erde. Zwei seiner Vorgänger sind noch immer im Einsatz. Die Landsat-Satelliten machen Bilder im Bereich des sichtbaren Lichts unter Infrarot- oder Wärmestrahlung. Zudem bestimmen sie die Temperatur der Erdoberfläche. Seit 1972 haben die Landsats mehr als 8 Millionen Bilder zur Erde gefunkt. Dies ist die längste Reihe von Erdbeobachtungsdaten. Meist sind zwei Landsats zeitgleich im All, die auf versetzten Bahnen laufen. So ist sichergestellt, dass jeder Punkt auf der Erde spätestens nach 8 Tagen wieder gut zu beobachten ist. Mithilfe dieser Aufnahmen lässt sich unter anderem die Fließgeschwindigkeit der Gletscher in der Antarktis bestimmen, der Wasserverbrauch landwirtschaftlicher Flächen oder der Verlust von Regenwaldflächen durch Rodung. Viele Auswirkungen des Klimawandels sind erst durch den Vergleich mit früheren Landsat-Aufnahmen klar zu erkennen. Oder mit Bildern der europäischen Sentinel-2-Satelliten, die ganz ähnlich wie Landsat beobachten und eine ideale Ergänzung darstellen. Die Satellitendaten von Landsat wie von Sentinel sind für alle Menschen frei zugänglich. Niemand soll sagen können, er oder sie habe nichts vom Klimawandel gewusst.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ist das Festjahr ein Erfolg? Darüber wird gleich bei Streitkultur diskutiert um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Manfred Kläuber.